Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzala minas-samai ma'a wa anzala minas-samai ma'a fa akhraja bihi ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastorde.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastorde.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 22. Juli 2023, gleich dem 31. Tier 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich den Trauermonat Muharram. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Die Fatah-Rakete«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Amir Abdullahian spricht mit seinem schwedischen Amtskollegen über Koranschändungen. Irans Außenminister und OIC-Generalsekretär verurteilen Koranschändung in Schweden. Koranschändung vor irakischer Botschaft in Kopenhagen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Amir Abdullahian spricht mit seinem schwedischen Amtskollegen über Koranschändungen. Der schwedische Außenminister Tobias Billström hat am Freitag in einem Telefonat mit dem Außenminister der Islamischen Republik Iran, Hossein Amir Abdullahian, die Entweihung des Heiligen Buches der Muslime, des Heiligen Korans, verurteilt. Der Premierminister und das Außenministerium Schwedens hätten in offiziellen Erklärungen klar zum Ausdruck gebracht, dass diese Maßnahme nicht die Position der schwedischen Regierung sei, erklärte der schwedische Außenminister. Billström erklärte, die schwedische Polizei erteilt die Erlaubnis, Versammlungen abzuhalten, und bat aber niemanden in Schweden, die Erlaubnis erteilt, den Koran zu schänden. Diese Person hat jedoch diese Genehmigung missbraucht, was wir verurteilen. Als Antwort auf die Äußerungen seines schwedischen Amtskollegen betonte Amir Abdullahian, die Schändung des Heiligen Korans und anderer heiliger Bücher göttlicher Religionen wird überall, von jeder Person und unter allen Umständen, auch immer aufs Schärfste verurteilt. Die Wiederholung dieser Handlungen unter dem Vorwand der Meinungsfreiheit ist inakzeptabel und ungerechtfertigt. Amir Abdullahian sagte dann zu seinem schwedischen Amtskollegen, dass die schwedische Polizei zugelassen hat, dass der zentrale Kern des Gewissens, der Meinung und des Glaubens aller Muslime durch den Missbrauch der Meinungsfreiheit offen beleidigt wird, erlaubt sie tatsächlich offen Gewalt gegen Muslime. Wenn dies einer der abrahamitischen Religionen und anderen heiligen Büchern passiert, sollten zusätzlich zur Verurteilung die Person oder die Mitglieder der Bewegung, die diese beleidigende Tat begangen haben, verhaftet und vor Gericht gestellt werden, sagte der Chefdiplomat der Islamischen Republik Iran. Zusätzlich zu Erklärungen, die die schwedische Regierung abgegeben habe, müsse Stockholm auch die Person, die diese unverzeihliche Beleidigung begangen habe, verhaften, vor Gericht stellen und für ihre Taten zur Verantwortung ziehen. Andernfalls müsse Schweden mit harten Entscheidungen der islamischen Länder rechnen, sagte Amir Abdullahian. Irans Außenminister und OIC-Generalsekretär verurteilen Koranschändung in Schweden. Außenminister der Islamischen Republik hat in einem Telefongespräch am Freitagabend mit dem Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, Hossein Ibrahim Taha, über die wiederholten Beleidigungen des Heiligen Korans in Schweden gesprochen. In diesem Telefonat drückte Amir Abdullahian sein tiefes Bedauern aus, verurteilte die jüngste beleidigende und provokative Tat in Schweden und schlug eine Dringlichkeitssitzung der OIC-Außenminister zum frühestmöglichen Zeitpunkt vor, um sich mit diesem wichtigen Thema zu befassen. Die islamischen Länder sollten Schweden wegen der Beleidigung des Heiligen Korans eine harte Antwort geben, sollte die Regierung in Stockholm nicht sofort wirksame Maßnahmen ergreifen, bekräftigte Amir Abdullahian. In diesem Telefonat verurteilte auch der Generalsekretär der Organisation für Islamische Zusammenarbeit diesen beleidigenden Akt und informierten den Außenminister der Islamischen Republik Iran über die diesbezüglichen Kontakte und Maßnahmen vor. Er versprach zudem in diesem Zusammenhang und in Absprache mit den OIC-Mitgliedsländern, ein Treffen der Außenminister dieser Organisation auf die Tagesordnung zu setzen. Beide Seiten betonten auch die Bedeutung entschlossener und koordinierter Maßnahmen islamischer Länder, um die Wiederholung solcher beleidigender Handlungen zu verhindern. Koranschändung vor irakischer Botschaft in Kopenhagen. Eine Extremistengruppe hat am Freitag vor der irakischen Botschaft in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen eine Kopie des Heiligen Korans verbrannt. Diese Aktion wurde unter dem Schutz der dänischen Polizei und der Gruppe Danske Patrioter durchgeführt. Dabei wurde auch die irakische Flagge angezündet. Diese Gruppe gab bekannt, dass sie diese Tat aus Protest gegen den Angriff auf die schwedische Botschaft in Bagdad begangen habe. Aus Protest gegen die Koranschändung vor der irakischen Botschaft in Stockholm griffen hunderte Demonstranten am Donnerstag die schwedische Botschaft im Zentrum der irakischen Hauptstadt Bagdad an, kletterten auf die Mauern der Botschaft und steckten sie in Brand. USA verhindern IMO-Treffen in Teheran, Außenministerium verurteilt. Auf Druck der US-Regierung hat die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, auch Weltschifffahrtsorganisation, International Maritime Organization, IMO, ein geplantes Treffen in Teheran abgesagt. In einer am Freitag abgegebenen Stellungnahme verurteilte der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, Nursed Kanani, diese Blockadepolitik der USA als einen gegen internationale Normen und Standards verstoßenen Schritt sowie als Missbrauch internationaler Organisationen und unterstrich, durch diese Blockadepolitik zeigt Washington einmal mehr seine tyrannische und arrogante Natur. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, auch Weltschifffahrtsorganisation, IMO, ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, UN, mit Sitz in London. Ihre Gründung wurde schon 1948 beschlossen, die mehrfach geänderte Satzung trat jedoch erst 1958 in Kraft. Am 13. Januar 1959 nahm sie ihre Tätigkeit auf. Außenamtssprecher der Islamischen Republik Iran sagte dazu weiter, dieser von England unterstützte Schritt Amerikas hat bewiesen, dass der politische Missbrauch der technischen und spezialisierten Organisationen der Vereinten Nationen für dieses Land keine Grenzen kennt, auch wenn er zu einer Schwächung der globalen Glaubwürdigkeit dieser Organisationen führt. Kanani warf dabei den USA vor, das Votum der Mehrheit der IMO-Ratsmitglieder ignoriert zu haben und fügte hinzu, dieser Schritt der USA, der gegen die internationalen Normen verstoßt, stieß auf Ablehnung und Enthaltung von vielen Ratsmitgliedern. Missachtung der vorherigen Genehmigungen der Organisation werde die Organisation selbst diskreditieren, unterstrich der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran. EU beschließt neue Sanktionen gegen Iran wegen militärischer Unterstützung für Russland und Syrien. Die Europäische Union, EU, hat am Donnerstag neue Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran wegen militärischer Unterstützung für Russland und Syrien beschlossen. Nach dem neuen Beschluss von 27 EU-Mitgliedstaaten dürfe Teheran keine Teile aus der Europäischen Union erhalten, die für die Produktion und den Bau von Drohnen verwendet werden können. Die EU ergriff außerdem Maßnahmen, um Reisebeschränkungen und die Beschlagnahmung von Vermögenswerten gegen Personen zu verhängen, die für das iranische Drohnenprogramm verantwortlich oder daran beteiligt sind. In der Erklärung des Rates der Europäischen Union heißt es, dass im Rahmen zweier früherer Sanktionspakete gegen Teheran die Namen von 6 Iranern auf die Sanktionsliste gesetzt wurden. Der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, Nursed Kanani, sagte am Freitag als Reaktion auf die neuen EU-Sanktionen gegen Teheran wegen angeblicher Drohnenlieferung an Russland, Wie bereits mehrfach offiziell verkündet worden sei, sei die Behauptung, Teheran liefere Drohnen nach Russland, um sie gegen die Ukraine einzusetzen, eine unbegründete Unterstellung. Der Sprecher des Außenministeriums fügte hinzu, jeder Versuch, den Krieg in der Ukraine mit der bilateralen Zusammenarbeit zwischen der Islamischen Republik Iran und Russland in Verbindung zu bringen, ist ein Akt mit ausschließlich politischen Zielen. Laut Khanani habe sich Teheran klar und häufig gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen und betont, dass dieser Konflikt auf diplomatischen Kanälen schnell beendet werden müsse. Bedauerlicherweise versuche der Westen weiterhin, seine ineffektive und gescheiterte und politisch motivierte Sanktionspolitik gegen die iranische Nation unter Rückgriff auf falsche und unbewiesene Behauptungen anzuwenden, bekräftigte der Außenamtssprecher. Khanani betonte, die Islamische Republik Iran behält sich das Recht vor, Gegenmaßnahmen gegen die Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union und ihrer Mitglieder zu ergreifen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 34 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 26 Grad, Mashhad 27 Grad, Isfahan 34 Grad, Shiraz 32 Grad und Bandarabas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mehrdad Kazemi mit dem Titel Muharram. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich den Trauermonat Muharram. Bleiben Sie dran. Muharram ist der erste Monat im Mondkalender. Jedes Jahr lebt in diesem Monat intensiv die Erinnerung an den Aufstand von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, auf. Ungefähr 2 Jahrhunderte vor dem Islam trafen die Stammesoberhäupter in Mekka zusammen, um sich auf eine Benennung der Monate zu einigen. Ihr Treffpunkt war das Haus des Kilab ibn Murrah, einem Vorfahren des Propheten. Es war ein Monat, in dem die Araber Krieg als verboten betrachteten. Sie nannten daher diesen Monat Muharram und einigten sich darauf, dass am 1. dieses Monats der Jahresbeginn im Mondkalender sein soll. Als später der Prophet, Friede sei mit ihm, im 13. Jahr nach seiner Aussendung von Mekka nach Medina auswanderte, war gerade der Monat Rabiul Awwal. Und ab da wurde der 1. Rabiul Awwal als Beginn der islamischen Geschichte Kalenderbeginn der Muslime betrachtet. Wegen Verbreitung des Islams auf die Gebiete des Persischen und Römischen Reiches und aufgrund der Verträge in Sachen Frieden, Steuerabgaben und Ähnlichem wurde eine genaue Festlegung des Datums notwendig. Zu diesem Zweck berief der 2. Kalif eine Beratungssitzung ein. Imam Ali, Friede sei mit ihm, schlug vor, dass der islamische Kalender mit dem Jahr beginnen soll, in dem der Prophet aus Mekka ausgewandert ist, also 622 nach christlichem Kalender, während der Monat Muharram zum 1. Monat im Mondkalender festgelegt wurde. Der 1. Muharram ist also im Mondkalender Neujahrsbeginn. Er fällt dieses Jahr auf den 10. August. Bei Beginn des Monats Muharram wird jedes Mal die Erinnerung an Ashura und das Aufbegehren Imam Husseins, Friede sei mit ihm, wieder lebendig. Das Blut Imam Husseins, welches 61 Jahre nach der Hijra, in einem Monat, in dem Krieg verboten war, vergossen wurde, ist auch nach 14 Jahrhunderten immer noch frisch. Es durchströmt die Adern von Millionen von Menschen, die die Freiheit und Gerechtigkeit lieben. Für sie ist Hussein der Sohn Alis, ein Mensch, der sich gegen das Unrecht gewehrt hat und Vorbild. Die Erinnerung an den mutigen, opferbereiten Kampf Imam Husseins und seiner Gefährten schürt ihren Eifer und stärkt ihre Motivation. Wenn die Zeit sich jährt, in der Imam Hussein, der edle Enkelsohn des Propheten Gottes, in Kerbala zum Märtyrer wurde, herrscht plötzlich eine andere Atmosphäre im Iran und anderen islamischen Ländern. Überall wird daran erinnert, dass wieder Muharram ist. Spruchbänder und Fahnen und Banner mit dem Namen der Familie des Propheten hängen an den Häuserwänden. Die Menschen kleiden sich in Schwarz zum Zeichen dafür, dass der Trauermonat Muharram begonnen hat. Salam Muharram. Das Heldenepos, welches der Enkelsohn des Propheten Gottes, Friede sei mit ihm, Imam Hussein 61 Jahre nach der Hijra schuf, steht jenseits von Ort und Zeit. Dieses Epos haucht allen den Geist der wahren Menschlichkeit ein. Die Zeit, in der sich der Märtyrertod Imam Husseins jährt, erinnert an seinen unvergänglichen Kampf in Kerbala. Es war ein ungleicher Kampf gegen Yazid, den unwürdigen Herrscher seiner Zeit. Der Widerstand Husseins gegenüber diesem ungerechten Herrscher ist zur ewigen Lehre geworden. Der Imam sah das Unrecht und das Unheil in der damaligen muslimischen Gesellschaft, und daher betrachtete er es als seine Pflicht, die Angelegenheiten der Muslime wieder ins Lot zu bringen. Er erklärte von Anfang an offen, dass er gekommen ist, um das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwerfen. Denn er war Zeuge, dass die Vorgehensweise des Propheten, die Sunna, in Vergessenheit geraten war. Das Wichtigste war für diesen Edlen, dass er seine Pflichten gegenüber Gott erfüllt. Die Ashura-Bewegung hat in Wahrheit viele Seiten. Aus welchem Sichtwinkel man diese Bewegung auch immer betrachtet, sie gibt immer Edles zu erkennen. Wir begegnen der Fruchtlosigkeit Imam Husseins gegenüber dem ungerechten Herrscher und ebenso seinem opferbereiten Einsatz und seiner Selbstlosigkeit auf höchster Ebene. Eine andere Seite dieser Bewegung ist die Erhabenheit Imam Husseins. Denn obwohl er getötet wurde, ragt er stark und einflussreich hervor und hat sich mit seiner Größe verewigt. Wahre Größe gehört nur Gott, dem Propheten und den Gläubigen. Ein weiterer Aspekt der Ashura-Bewegung ist die Bemühung um eine Besserung und Heilung der Gesellschaft. Mit anderen Worten, Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist ein großer Reformer gewesen, der bis zum Schluss an seinem heiligen Ziel festhielt. Bei seiner großartigen Bewegung spielen das Shahadat, der Märtyrertod auf dem Wege Gottes, und Mujahidat, der unermüdliche Kampf gegen den Abgott seiner Zeit, eine herausragende Rolle. Der größte Aspekt dieser Bewegung, welcher die anderen Aspekte beeinflusst, ist jedoch der Glaube an Gott und an den jüngsten Tag. Dieser Glaube hat Imam Hussein, Friede sei mit ihm, zu einem mutigen, unermüdlichen, einflussreichen, reformistischen Menschen und einem unvergesslichen Märtyrer werden lassen. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, hat mit dem Aufstand in Kerbala die Menschen auf der Welt an ihre Würde und ihr Selbstwertschätzung erinnert. Mit seinem bekannten Ausspruch »Heihat minna zilla«, »Niemals Schmach«, »Niemals Unterdrückung«, erklärte er, dass er sich niemals unterdrücken lassen wird. Yazid verlangte von ihm den Treueeid, aber Imam Hussein fügte sich nicht, und damit zeigte er, dass der Mensch seine Würde nicht aufgeben darf. Selbst wenn man ihm die ganze Welt versprochen hätte, damit er seinen Glauben, seine Selbstwertschätzung und seine Freiheit aufgibt, wäre Imam Hussein niemals zu dieser Schmach bereit gewesen. Wir begegnen bei seinem Widerstandskampf den edelsten moralischen Verhaltensweisen. Die Geschichte berichtet von folgendem Ereignis. Der Imam und seine Helfer war von Mekka in Richtung Kufa aufgebrochen, als 1000 berittene Soldaten unter Anführung des Hur ibn Yazid Riyahi ihm den Weg verstellten. Es war mitten in der Wüste. Als Imam Hussein, Friede sei mit ihm, sah, dass die feindlichen Soldaten durstig waren, tat er etwas Einmaliges. Er sagte zu seinen Leuten, »Gebt ihnen zu trinken.« Imam Husseins Helfer stillten den Durst der Feinde und tränkten auch ihre Pferde. Imam Hussein hätte das Heer der Feinde dursten lassen können, aber er war ein gütiger Mensch und seine Barmherzigkeit ließ nicht zu, jemandem unbarmherzig zu behandeln, selbst wenn er der Feind ist. Hussein und seine Helfer waren dank der Lehre des Islams nicht so wie viele andere, die bei Begegnung mit einem Feind hasserfüllt moralische Verpflichtungen mit den Füßen treten. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist eine einflussreiche Persönlichkeit in der Geschichte. Er lädt mit seiner Charaktergröße die Menschen zur Vervollkommnung ein. Anstatt sich seiner guten Eigenschaften zu rühmen, ruft er in den anderen die Neigung zu diesen Eigenschaften hervor. Imam Hussein ist wie ein Wahrzeichen für die Barmherzigkeit Gottes. Er liebte die Menschen und hatte sich zu ihrer Rettung erhoben. Der iranische Gelehrte und Märtyrer Murtaza Mutahhari schreibt: Das Leid und Unglück der Feinde des Propheten empfand dieser als schmerzlich. Allerdings begriffen die Feinde dies nicht. Auch für Imam Hussein war die Misere der Feinde schwer zu ertragen. Er wollte nicht, dass sie in dieser Miserie verblieben. Er verhielt sich während seiner Kampfbewegung voller Liebe und Freundschaft und hat zu verschiedenen Gelegenheiten den Gegnern gut zugesprochen, damit er vielleicht einen aus dieser Schar von Unglückseligen auf den rechten Weg bringt. Die Geschichte zeigt, dass einige, dem Prophet und Machtsüchtigen folgend, die Unwahrheit und das Falsche verteidigen, während andere, die Erkenntnis und Wissen besitzen, Recht und Wahrheit unterstützen. Diese beiden Gruppen haben im Laufe der Geschichte überall offen oder im Verborgenen gegeneinander gekämpft. Die unrechtmäßigen Mächte konnten mit ihrer Arroganz und Gewalt immer eine Zeit lang herrschen, aber ihnen ist es nie gelungen, die Wahrheit zu vernichten. Denn es sind Wahrheit und Recht, die in der Daseinsordnung gelten. Wahrheit und Lüge sind wie Schatten und Licht. Das Licht ist wahr und beständig und es ist auch ohne den Schatten da, selbst wenn es eine Zeit lang nicht zu sehen ist. Die ungleiche Schlacht zwischen den Herrscharen des Yazid und der kleinen Schar von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist ein anschauliches Beispiel von dem Kampf des Wahren gegen das Unwahre, welcher die Geschichte hindurch in verschiedenen Formen anhielt. Jedes Jahr wird mit Beginn des Monats Muharram die Erinnerung an den ungleichen Kampf wieder aufgefrischt, damit es ein Weglicht für die sei, die nach Recht und Wahrheit streben. Salam dir, Hussein. Salam dir, Monat Muharram, der alle auf der Welt in allen Zeitaltern zur Wahrheit und zum Recht herbeiruft. Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Adil Parvizi mit dem Titel Ey Sorebon Ohestetar. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Fatah-Rakete. Weiterhin guten Empfang. Verehrte Hörerfreunde, in diesem Beitrag möchten wir Irans neueste Raketenerrungenschaft vorstellen. Also bleiben Sie dabei. Im Rahmen der Steigerung der Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeiten der Islamischen Republik Iran stellten die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Revolutionsgarden IRGC am 6. Juni 2023 eine ballistische Rakete namens Fatah Eroberer vor. Sie ist die neueste Waffe der IRGC Luft- und Raumfahrtstreitkräfte und die erste Hypershal-Rakete Irans, die eine Reichweite von 1400 Kilometer hat und eine Geschwindigkeit von 13 bis 15 Mach erreichen kann. Ein Mach entspricht der Schallgeschwindigkeit. Der Hypershal-Rakete Fatah ist in der Lage, alle Raketenabwehrsysteme zu durchdringen und zu zerstören. Nachdem die Raketenabteilung der Revolutionsgarden in den letzten Jahren eine Reichweite von 2000 Kilometer bei ihren Geschossen erreicht hatte, konzentrierte sie ihre Bemühungen auf die Verbesserung der Fähigkeiten von Raketen, die Raketenabwehrsysteme durchdringen können, und diese neue Rakete ist ein großer Schritt in diese Richtung. Hypershal-Raketen gehören zu den neuesten Waffen, die derzeit nur in den USA, Russland, China und Nordkorea hergestellt werden. Diese Raketen haben eine Geschwindigkeit zwischen 5 und 10 Mach. Und aufgrund ihrer sehr hohen Geschwindigkeit, der Bewegung in dünnen Schichten der Atmosphäre und ihrer Manövrierfähigkeit sind Raketenabwehrsysteme nicht in der Lage, diese Hypershal-Raketen zu erkennen und abzufangen. Hypershal-Waffen, die so genannt werden, weil sie mit einer Geschwindigkeit von mehr als dem Fünffachen der Schallgeschwindigkeit oder Hyperschallgeschwindigkeit fliegen, sind derzeit eine der wichtigsten Achsen im technologischen Wettbewerb der Großmächte bei der Entwicklung von Waffen, die das Schicksal von Konflikten verändern. Die Fatah-Rakete ist eine Hypershal-Rakete, die aufgrund ihrer Bewegung in verschiedene Richtungen und Höhen von keinem System zerstört werden kann. Höhere Treffgenauigkeit, sehr hohe Geschwindigkeit, außergewöhnliche Manövrierfähigkeit, die Fähigkeit, verdeckt zu bleiben und Radarsysteme zu durchdringen, sind weitere Merkmale der Fatah-Rakete. Mit der Einweihung der Fatah trat die Islamische Republik Iran der kleinen Gruppe der Eigentümer von Hypershal-Raketen in der Welt bei. Ein Schritt, der die Islamische Republik Iran auf ein neues Level im Bereich der Verteidigung und Abschreckung brachte, da diese Raketen Merkmale aufweisen, die sie von anderen Waffen unterscheiden. Hypershal-Raketen haben gegenüber einigen anderen Raketentypen mehrere Vorteile, einschließlich der Ausrichtung auf zeitkritische Ziele. Diese Waffen können Verteidigungssysteme überwinden, die wichtige Ziele wie Flugzeugträger schützen. Die Entwicklung und der Einsatz von Hypershal-Waffensystemen ermöglicht es der Islamischen Republik Iran, über bessere Angriffsfähigkeiten zu verfügen und diese als Mittel zur Abschreckung von Feinden einzusetzen. Der Erwerb der Hypershal-Raketentechnologie durch Iran hat zu Verwirrung bei den Feinden der Islamischen Republik Iran geführt. da diese nicht mit den enormen Fähigkeiten der iranischen Streitkräfte bei der einheimischen Herstellung moderner Militärtechnologien vertraut sind. Die iranische Fatah-Rakete, die der Schlüssel zum Durchdringen feindlicher Raketenschilde ist, basiert auf dem leistungsstarken Triebwerk der Kheibarsche Kernrakete, einer weiteren einheimischen Rakete, und kann aufgrund ihrer Bewegung in verschiedene Richtungen und Höhen durch kein Raketenabwehrsystem zerstört werden. Daher ist sie zu einer unsichtbaren Peitsche für jedes strategische Ziel in einem beträchtlichen Umkreis von 1400 Kilometern geworden. Auf der anderen Seite bedeutet der Einsatz dieser Waffe Irans, dass alle Arten aktueller amerikanischer Raketenabwehrsysteme ineffektiv werden. Dies führt zum Zusammenbruch des lukrativen amerikanischen Waffenmarktes hinsichtlich des Verkaufs dieser Verteidigungssysteme an Länder, die mit Iran konkurrieren wollen und ihm feindlich gesinnt sind. Statistiken zeigen, dass die USA diese Verteidigungssysteme zu einem vielfachen Preis an die Länder der Region verkaufen. Aber diese amerikanische Militärausrüstung wird in der Region im Bereich der Raketenabwehr nicht mehr gefragt sein, da kein Abwehrsystem diese iranische Rakete abfangen kann. Die Fatah ist eine zweistufige Rakete, deren erste Stufe der Kheibarsche Kernrakete ähnelt, und sie verfügt über einen fortschrittlichen gemischten Hybridbrennstoff. Die zweite Stufe der Fatah-Rakete, der Hyper-Schallsprengkopf, gilt als eigenständige Rakete, da er neben Sprengstoffen sowie Leit-, Kontroll- und Navigationssystemen auch über einen Feststofftreibstoff verfügt. Seit mehreren Jahren haben die islamischen Revolutionsgarden die Technologie zur Herstellung von Feststoffmotoren mit Isolation und kohlefasergestärktem Gehäuse sowie die Möglichkeit, Kohlefaser im Außenkörper der Rakete selbst zu verwenden, entwickelt. Genauso wie beim Angriff auf den US-Stützpunkt Ain al-Assad im Irak und bei mehreren anderen Operationen in Syrien und im Irak, wurde die Präzision iranischer Raketen demonstriert. Und die Fatah hat nun den militärischen Fähigkeiten des Landes weitere strategische Werte hinzugefügt, die sie auf ein höheres internationales Niveau anheben. Die Entwicklung von Hyperschallwaffen sowie anderer Komponenten der militärischen Abschreckung des Landes wird definitiv nicht bei der Fatah Halt machen. Die Fatah-Rakete wird nicht nur den Weg für den Bau weiterer Waffen durch Iran ebnen, sondern auch einen neuen Weg für den Fortschritt der militärischen Macht des Landes hinsichtlich Hyperschallwaffen eröffnen, die nur im Besitz einer kleinen Gruppe von Ländern sind. Nach Aussagen hochrangiger iranischer Militärkommandanten ist derzeit kein Raketenabwehrsystem der Welt in der Lage, dieser Hyperschallrakete entgegenzuwirken. Und es wird mindestens 10 Jahre dauern, bis der Feind ein System zur Abwehr dieser Rakete entwickelt. Tatsächlich kann man sagen, dass die Hyperschallrakete Fatah, die als neue und fortschrittliche Generation der taktischen Rakete Kheibarsche Kern betrachtet werden kann, eine 10-Jahres-Garantie im Bereich der Abschreckung für Iran schafft.
Thank you.
Zeitgleich mit der Enthüllung der Fatah-Halbarschan-Rakete durch die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Islamischen Revolutionsgarden fand dieses Thema schnell breite Beachtung in den regionalen und internationalen Medien. Und Experten im Militärbereich waren überrascht, dass Iran die Technologie für den Bau einer solchen Rakete erworben hat. Tal Inbar, ein führender Experte auf militärischem Gebiet und ehemaliger Leiter des Weltraumforschungszentrums am israelischen Fischer-Institut, stellte in einem auf der Webseite der europäischen Militärindustrie veröffentlichten Artikel die Fatah-Rakete als eine einzigartige Rakete vor, die von iranischen Experten hergestellt wurde. Er sagte, diese Rakete ist keine Kopie von einem anderen Design und mit ihr konnte Iran seine Technologiedifferenz zu den östlichen und westlichen Raketengesellschaften verringern und zeigen, dass es nicht auf die Unterstützung anderer Länder, darunter Nordkorea und Russland, angewiesen ist, um an diese Technologien zu erlangen. Ohad Hamo, Kommentator für arabische Angelegenheiten des israelischen Senders Kanal 12, sagte in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass die in Iran hergestellte Fatah-Rakete ein weiterer Schritt sei, um zu verhindern, dass Tel Aviv irgendeine Art von militärischem Angriff gegen Teheran durchführt. Er wies darauf hin, dass es aufgrund ihrer Geschwindigkeit von 13 Mach und ihrer Manövrierfähigkeit schwierig sein werde, die Fatah-Rakete abzufangen und dass kein Raketenabwehrsystem in der Lage sein werde, gegen sie vorzugehen. Die Logik der Islamischen Republik Iran basiert auf einer verstärkten Abschreckung und der Vermeidung von Spannungen in der Region und der Welt. Und die Halbarschan-Rakete Fatah zeigt die höchste Abschreckungskraft Irans. Die Enthüllung dieser Rakete ist eine deutliche Botschaft an die Regierungen, die illegale und willkürliche Maßnahmen gegen die Interessen des iranischen Volkes ergreifen. Sie sendet aber andererseits auch eine Botschaft an die Länder der Region, zu vermeiden, die Sicherheit der Region an Länder von außerhalb der Region zu übergeben und überdies die Fähigkeit der Länder Westasiens anzuerkennen und gemeinsam die Sicherheit des Persischen Golfes zu schützen. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.